Herzlich willkommen zum OT3D-Werkstatt-Podcast, deinem Insider-Podcast, wenn es um die digitale Revolution in der Orthopädie-Werkstatt geht. Entdecke, wie innovative Technologien, wie zum Beispiel der 3D-Druck, deine Arbeitsprozesse im Sanitätshaus oder der Orthopädie-Werkstatt verändern und welche Chancen sich daraus für dich ergeben. In jeder Episode bieten wir praxisnahe Einblicke, Experteninterviews und wertvolle Tipps, um dein Unternehmen auf die nächste digitale Stufe zu bringen. Egal, ob du Geschäftsführer, Orthopädietechniker oder technikbegeistert bist, hier erfährst du alles, was du über die Zukunft der Orthopädietechnik wissen musst. Eine Produktion von druckerfachmann.de. Hallo und herzlich willkommen im OT3D-Werkstatt-Podcast. Ich bin Dominik Heinz und ich bin heute nicht alleine, weil in der Vorgängerfolge hatten wir ja schon ein Thema thematisiert. Und ich freue mich jetzt erstmal, bevor wir aufs Thema kommen, erstmal Dennis zu begrüßen. Hi Dennis, na, wie geht's dir heute?
Ja, grüß dich. Ja, mir geht's sehr gut. Und ja, wie schon in der letzten Folge ja angekündigt, ich freue mich wirklich jetzt auf die Folge, weil wir, so hoffe ich, mal ans Eingemachte gehen, um auch mal ja mehr Zahlen, Daten, Fakten den Zuhörenden zu sagen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar nicht nur Zahlen, Daten, Fakten, sondern es geht um den Resindruck, also Kunstharzdruck, weil das ja so ein bisschen unterrepräsentiert ist. Also immer, wenn wir auch in den Gesprächen gemerkt hatten, naja, habt ihr euch schon mal Resindruck angeguckt, dann waren da immer so Vor- und Einwände, die wir in Teil 1 ja entsprechend durchgenommen haben. Und jetzt gehen wir mal in Teil 2 rein. Und für die Leute, die jetzt technisch sehr interessiert sind und ein bisschen mehr Zahlen, Daten, Fakten wissen möchten, nehmt euch am besten einen Stift und einen Bleistift und ein Zettelchen und notiert euch gerne ein paar Sachen oder schreibt uns einfach im Nachhinein nochmal an 3D@druckerfachmann.de, um dann mit uns in den Austausch zu kommen. Genau, und an der Stelle nochmal, bevor wir loslegen, weil Dennis hat schon einiges vorbereitet in dem Bereich, nochmal kurz der Aufruf. Klickt bitte auf Abonnieren, ne, ein Abo dalassen oder einen Daumen hoch lassen, ist quasi unser kleines Dankeschön dafür oder euer Dankeschön für uns, weil wir uns ja wirklich jede Woche die Zeit nehmen, um hier so ein kostenloses Format auch zu etablieren, damit ihr immer wieder neue Informationen bekommt. Genau, Dennis, dann legen wir doch einfach mal los von wegen, was hast denn du Schönes vorbereitet? Wollen wir eher über Resine reden, wollen wir eher über die Geräte reden, auf was hast du zuerst Lust?
Ich denke, man macht vielleicht mehr Sinn, wenn wir erstmal über die Hardware sprechen.
Gerne.
Weil man ja erstmal den Drucker oder die Hardware, also die anderen beiden Geräte auch noch braucht, bevor man überhaupt sich für einen Harz dann entscheidet und das dann auch verdrucken kann.
Ja, das klingt doch super auf jeden Fall. Dann legen wir vielleicht einfach mal los. Wenn wir über einen Drucker reden, ist es ja nicht nur der Drucker, ne, sondern es ist ja jedes Mal bei den Systemen, die wir halt anbieten, man macht vorne immer so ein bisschen was und man macht hinten immer so ein bisschen was und der Drucker ist eigentlich nur so als kleiner Zwischenschritt, ne, in der Mitte, wenn man es so nimmt. Und vielleicht klärst du mal die Zuhörer so ein bisschen aus, wie denn so ein gesamtes System halt zusammengesetzt ist.
Ja, da fällt mir jetzt gerade auch noch ein, das ist auch ein Einwand oder wo ich dann häufiger dann Fragezeichen sehe bei den Leuten, womit ich dann spreche. Wenn man das so ein bisschen erklärt, dass man drei Geräte braucht, dann denken die sofort, oh Gott, ich habe ja gar keinen Platz, wo soll das denn hin und wie kann das denn funktionieren, so ein Prozess mit drei Geräten. Ja, das ist mir gerade nochmal eingefallen, dass das auch des Öfteren dann mal erwähnt wird als Einwand, sich vielleicht gegen ein Harzdrucksystem zu entscheiden.
Ja, ist ja auch.
Aber wie in der ersten Folge, wie ich da schon sagte, also je nach Platzbedarf reicht oder wenn es knapp wird, könnten die drei Geräte auf eine handelsübliche Werkbank gestellt werden und zwei Geräte, beispielsweise die Wash und die Cure, könnten dann auch mit einem Zwischenboden ein entsprechendes Regal dann mit dem Zwischenboden dann auch übereinander gestellt werden. Denn so schwer sind die Geräte in Anführungsstrichen eigentlich gar nicht. Die wiegen so um die 50 Kilogramm circa und das Schwerste davon ist dann auch der der Drucker mit knapp 60 Kilo und das leichteste ist dann die Cure, womit dann ausgehärtet wird, mit knapp 40 Kilogramm.
Mhm, genau, vielleicht können wir noch mal einen Schritt vorne noch mal anfangen, weil du jetzt gerade so Begrifflichkeiten genutzt hast. Kannst du noch mal für die Zuhörenden noch einmal sagen, was denn diese drei Komponenten überhaupt machen?
Mhm. Also ich brauche ja erstmal eingangs den eigentlichen Drucker, wo ja das flüssige Resin entsprechend verarbeitet wird, um zu einem entsprechenden Bauteil gedruckt zu werden. Das ist jetzt in unserem Beispiel der Form 4L. Dann, wenn fertig gedruckt ist, befindet sich ja immer noch nicht ausgehärtetes Harz an dem eigentlichen Bauteil. Und das muss ja noch irgendwie abgewaschen werden. Dafür gibt es die sogenannte Wash L. Das L steht jetzt für large, sprich groß. Da kommen dann die Bauteile rein.
Du hast jetzt genug zugehört und möchtest endlich praktisch umsetzen im neuen Jahr. Am 20. und 21. Januar findet bei uns im Showroom, im 3D-Showroom in Berlin in der Nähe vom BER-Flughafen ein zweitägiger Workshop statt. Ihr dürft direkt scannen, modellieren und auch 3D drucken. Und das Wichtige daran ist von wegen, dass wir euch genau durch den Prozess führen, wie man halt eine DAFO digitalisiert. Genau, einfach, unkompliziert, einfach eine Versorgung von A bis Z einmal komplett durchgearbeitet, praxisnah, ohne viele PowerPoint-Folien, sondern wirklich direkt vor Ort. Der Workshop richtet sich an eine kleine Kerngruppe von maximal 8 Betrieben, mit jeweils maximal 12 Personen, also mehr Kapazitäten wollen wir da auch gar nicht haben, weil wir ganz individualisiert auf die Fragen eingehen wollen. Und wenn das für dich interessant ist, dann merke dir jetzt den Gutscheincode PODCAST und gebe den bei der Bestellung an. Dann bekommen die ersten beiden, die sich jetzt hier anmelden, sogar ein kostenfreies Ticket für unser Event. Für Essen ist gesorgt. Druckmaterialien sind inklusive, alle Werkzeuge, die ihr benötigt, sind auch vor Ort. Das Einzige, bringt gerne ein Notebook mit, wo man ein bisschen modellieren kann, aber auch die Software für die Modellierung etc. haben wir direkt vor Ort. Also ihr braucht euch um nichts kümmern, außer dass ihr gute Laune habt, Know-how dabei habt und die 2 Tage einplant hier in Berlin. Und anmelden könnt ihr euch ganz einfach, indem ihr im Browser OT-3D-Praxis-Workshop eintippt und dann kommt ihr direkt auf unsere Seite von Druckerfachmann und findet die Anmeldemaske. Viel Spaß und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Ich sag mal jetzt ganz, ganz grob so 10-12 Minuten und da wird das überschüssige Harz automatisiert abgewaschen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, ist das Bauteil immer noch nicht abgabefertig. Dann kommt das samt Stützstruktur in die Cure, wo das dann im Nachhinein nochmal künstlich ausgehärtet wird. Und da schwankt die Verarbeitungszeit, je nachdem welches Harz ich habe, von einigen Minuten bis zu über einer Stunde dann tatsächlich auch. Mhm. Und wenn das dann ausgehärtet ist, dann holt man die Bauteile aus der besagten Cure raus, kann die Stützstruktur entfernen und einige, die mit mir schon mal im Gespräch waren oder bei uns an den jeweiligen Ständen, die wissen anhand der Bauteile, die wir hatten, dass so kleine Pickelchen dann nach dem Entfernen der Stützstruktur immer noch drauf sind, die müssten dann entsprechend wegpoliert werden. Ja. Das sind einfach die Berührungspunkte von der eigentlichen Stützstruktur.
Genau, weil man hat ja immer über die Software, die ja auch vom Hersteller mitgegeben wird, hat man so eine Druckvorbereitungssoftware und die berechnet dann anhand der Geometrie des Bauteils, also des Hilfsmittels, was man drucken möchte, berechnet dann, wo an welcher Stelle muss eine Stützstruktur dann mit draufgesetzt werden. Und das heißt natürlich, die Stützstrukturen berühren ja irgendwann an irgendeiner Stelle dann auch das Hilfsmittel, wenn es gedruckt wird. Und quasi genau da, wo dieser Berührungspunkt dann passiert zwischen Hilfsmittel und der Stützstruktur, dort hat man dann diesen kleinen Pickel sozusagen, den man dann nochmal entsprechend wegpolieren kann, soll, darf. Kann auch eine Vergurtung direkt draufpacken oder sowas, aber das geht auch relativ leicht, ne?
Also ich weiß von einem Kunden von uns, der sowohl SLS-System hat, aber auch jetzt das Harzdrucksystem, der macht das tatsächlich so, wenn dann gedruckt ist, gewaschen ist und ausgehärtet, er die Stützstruktur händisch entfernt hat, packt er sich das dann in die Blast rein, also in die Strahlkabine, entsprechend zwei durch Gänge und dann hat er die Oberfläche auch ganz, ganz glatt. Dann braucht er nicht händisch sich eine Schleifmaschine stellen und das wegpolieren.
Das ist auch natürlich eine gute Idee. Fällt natürlich dann nur für die Leute ins Gewicht, wenn du sagst, du hast halt ein Pulverdrucksystem und das Resindrucksystem, natürlich von eurem Druckerfachmann bezogen, ne, wo man dann halt die gesamte Ökosystem, den gesamten Durchlauf, diesen Prozess, ne, die digitale Werkbank, ne, wenn man die dann im Betrieb hat. Und auch nochmal von der Begrifflichkeit, SLS ist eben das selektive Lasersintern, was primär ein Pulverdrucksystem ist, zumindest wenn es lasergestützt ist, ist eben selektives Lasersintern. Und SLA ist eben Stereolithografie, was früher auch noch mit einem Laser, wo das Resin durch einen Laser halt durchgehärtet worden ist. Das Ganze hat sich jetzt auch nochmal geändert, dass man halt UV-Systeme hat, wo dann auf dem UV-Netz, also wenn man jetzt so eine Platte hat, wo dann das Resin drauf liegt, also drauf reingetunkt ist, dann muss ja immer in einer Schicht, muss ja ein Bauteil entstehen. Und da hat man dann so eine Maskierung. Das ist quasi wie so eine 1 und eine 0 oder so ein Gitter, wo man durchguckt, wo dann einmal das eine Loch vom Gitter eben zu ist und das andere Gitter, da kann man durchgucken. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und dann wird von unten UV drauf gestrahlt und an den Stellen, wo man dann durch das Gitter durchguckt, darüber ist dann das Resin, da wird dann halt ausgehärtet und der Druckkopf, der tunkt dann sozusagen immer in das Resinbecken mit ein. So ganz mini Bewegungen sind das, ja. Also, aber so kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Also es ist wie halt so eine Matrix, wo dann eben ein Pixel vom Display zum Beispiel durchlässig ist und das andere ist halt schwarz, dass es nicht durchlässig ist. Und dann wird halt Stück für Stück entsprechend durchgehärtet, bis man dann die nächste Schicht und die nächste Schicht bekommt. Und das ist halt SLA-System, nennt man das, oder wie auch Resinsystem. Und dann gibt es dazu dann eben das Pulverbettsystem, was halt meistens SLS genannt wird. Oder im HP-Universum, wenn wir uns HP-Technologie angucken, das ist halt Multijet Fusion. Da hat man nämlich Druckköpfe und keine Laser in dem System drin. Nur um nochmal die Begrifflichkeiten, wenn wir darüber reden, einmal nochmal glatt zu ziehen. Ich hoffe, dass das gedanklich noch ein bisschen nachvollziehbar war und nicht zu weit weg ist. Genau.
Aber gut, dass du das sagst. Dann würde ich tatsächlich das aufgreifen, um einfach mal den kommenden Punkt ein bisschen zu erklären. Viele interessieren sich natürlich auch für die Druckgeschwindigkeit. Ja? Also wie schnell ist das gedruckte Bauteil fertig? Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ob der Drucker das jetzt in 5 Stunden druckt, in 10 Stunden druckt oder in 20 Stunden druckt, ist, glaube ich, also wäre für mich in der Werkstatt jetzt nicht ganz so wichtig, weil der ja auch über Nacht drucken kann, ja, und da ist es ja dann für mich egal, ob der das jetzt an einem Werktag, also zwischen 8 und 17 Uhr schafft oder am kommenden Werktag dann zu Ende gedruckt hat, aber ich habe mal ein Beispiel vorbereitet, auch bezüglich des Bauraums nochmal, beziehungsweise der Druckfläche, die ich ja habe bei dem Form 4L, habe ich ja in der ersten Folge auch schon erwähnt gehabt. Also die ist ungefähr 35 mal 20 Zentimeter groß und in der Z-Achse, also die Höhe, dann auch nochmal circa 35 Zentimeter. Und ich habe mal, du hast es gerade auch erwähnt, das in die kostenlose Software von Formlabs mal reingepackt. Und zwar ging es da um 4 Unterarmorthesen, die ungefähr 35 cm lang sind. Also schon eine ordentliche Größe tatsächlich. Und in dem Bauraum bzw. auf die Druckfläche passen tatsächlich 4 Unterarmorthesen gleichzeitig. Bedeutet, ich könnte theoretisch 2 Paar Versorgungen drucken in der Größe und ich brauche eine Druckzeit von ungefähr 21 Stunden, weil ich ja hochkant drucken muss.
Ja.
Und aufgrund der Technologie, wie du schon sagtest, weil bei Bedarf auch die komplette Fläche, also die 35 mal 20 gleichzeitig ausgehärtet werden können, ist es dem Drucksystem fast egal, ob ich jetzt ein Bauteil hochkant drucke oder ob ich 4 Bauteile hochkant drucke. Ich habe fast die gleiche Druckzeit.
Ja, das ist ja beim Pulver war es ja auch immer so, oder es ist ja auch so, dass man ja immer die Schicht eigentlich, nur die Schichthöhe in die Waagschale wirft. Also bei HP ist es sogar noch besser, muss man sagen, weil man wirklich immer konstant die gleiche Zeit hat zum Belichten des kompletten Druckbettes. Beim Laser ist es nochmal ein bisschen anders, weil der Laser die Konturen halt abfährt. Richtig. Und das ist halt genau diese Neuerung von der, ich sag mal, Vorgängerversion oder von den Vorgängerversionen im Resindruckbereich zu den jetzigen, dass wir halt einfach durch das UV-Belichten einfach schneller, deutlichst schneller geworden sind. Also, und die 20 Stunden für einen kompletten Bauraum, das ist schon auf jeden Fall erstmal eine Ansage, muss man ganz ehrlich sagen.
Für vier Orthesen.
Für vier Orthesen.
Für vier Orthesen. Ja. Wenn ich jetzt beispielsweise nur eine Orthese habe, das ist ja einer der großen Vorteile vom Resindruck, dass es dem Drucker ja egal ist, ob ich ein Bauteil drucken möchte oder vier oder zehn Bauteile, dann kann ich natürlich die Orthese, dann brauche ich die nicht senkrecht zu positionieren, sondern ich kann die waagerecht positionieren. Dadurch, dass dann die Z-Achse nicht so hoch ist, habe ich natürlich auch nicht so eine hohe Druckzeit. Und jetzt in meinem Beispiel braucht der Drucker so knapp 10 Stunden dann für eine Orthese. Wow. Also die Hälfte der Druckzeit. Und ja, je nachdem, wie viel man dann noch drucken möchte, wie hoch dann die Z-Achse ist, variiert dann so ein bisschen auch die Druckzeit.
Genau, und wenn ihr jetzt gerade zuhört und sagt, boah, das finde ich total spannend, auch hier wieder der Aufruf, schickt einfach eine E-Mail an 3D-Druckerfachmann.de und dann können wir euch auch zeigen, wie man sowas mal selber berechnet anhand von euren Daten und dass ihr selber mal seht, wie lange braucht denn welche Versorgung zum Beispiel. Und in dem Zuge von dem Termin kann man dann nämlich auch nochmal sagen, wo steht ihr gerade, was ist der richtige Fahrplan für euch, um dann auch wirklich einen richtigen Fahrplan für euch für die nächsten 12 Monate zum Beispiel aufzubauen. Wir unterstützen euch da extrem gerne dabei und zeigen euch, wie man halt wirklich so eine digitale Werkbank bei euch umsetzen kann. Das nur nochmal so als Nebeninformation, weil auch so, wie ist das mit dieser Druckvorbereitung? Macht ihr das alleine? Muss man darauf was achten oder so? Da gibt es halt so ein paar Tipps und Kniffe, die man halt schon berücksichtigen sollte, auch zwecks Orientierung und so. Und auch das ist natürlich ein Thema, wo ihr einfach uns kontaktiert und dann können wir euch da Stück für Stück durchführen und euch dann wirklich dabei unterstützen, dass ihr auch ein gutes Ergebnis rausbekommt, zum Beispiel bei dem System und bei der Wertschöpfungskette, die ihr halt habt. Aber klar, Produktivität, was du Dennis gerade gesagt hattest, ist halt schon mal ein Punkt, ne? Wenn du halt eine zusätzliche helfende Hand hast, die dann zum Beispiel die Hilfsmittelschalen zum Beispiel druckt und dann die Vergurtung und Finalisierung für die Anprobe dann wieder durch den OT-Experten gemacht hat, muss natürlich jedes Sanitätshaus für sich mal bewerten. Könnte das interessant sein oder könnte das nicht interessant sein? Und wir sagen ja nicht häufig, sagen ja sehr häufig, gerade das Thema Fachkräftemangel könnte hier vielleicht helfen. Ja, wenn du als OT-Betrieb gerade merkst, irgendwie der eine geht in Rente und wir wissen noch nicht genau, der Azubi ist vielleicht noch nicht so weit, blablabla, könnte es eine Ergänzung sein. Müssen wir uns mal angucken.
Ja, und also ich ertappe mich selber zwischendurch noch manchmal, dass ich von Vor- und Nachteilen spreche, wenn es um 3D-Drucksysteme geht, wobei das ja eigentlich Quatsch ist. Ja, aber auch ich ertappe mich dabei. Ich glaube, man sollte eher von Eigenschaften sprechen, weil eine Firma oder ein OT-Betrieb muss ja selber für sich entscheiden, ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist. Also ich kann das ja nicht sagen. Wir, wenn wir mit den OT-Betrieben sprechen, können ja nur von Eigenschaften oder finde ich, wir sollten nur von Eigenschaften sprechen, weil eine Eigenschaft von dem Harzdrucksystem, was ich ja so schön finde, ist, dass es wirklich ein gutes Einstiegsdrucksystem für Firmen ist, die noch nicht so eine hohe Stückzahl haben. Ja, wo die vielleicht sagen, boah, wir haben nur so 1, 2, 3 Stück Hilfsmittel pro Woche, die wir abgeben würden, in Verbindung damit, dass die Geometrie zu groß ist. Viele Firmen haben zum Beispiel, wenn es um die Lagerungsorthesen geht, haben sie halt einschalige Unterschenkelorthesen und da ist es dann natürlich schwierig, aufgrund des begrenzten Bauraums in einem SLS-Drucker dann die Orthese einschalig zu drucken.
Ja.
Und da bietet der Form 4L natürlich schon viel mehr Platz und da bekomme ich auf jeden Fall auch für einen Jugendlichen mit einer entsprechenden Fußgröße oder auch Wadenhöhe das dann hervorragend gedruckt und auch nur ein Stück pro Druckjob, weil ich keine Packdichte beachten muss, wie beim Pulverdruck.
Genau, genau.
Um auch betriebswirtschaftlich zu sein.
Ja, nee, das stimmt, weil hier haben wir quasi die Kosten. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen auf den Kostenbetrachtung mal gehen, um das runterzubrechen, dass man da so ein Gefühl bekommt. Wir haben ja natürlich die Anschaffungskosten, Servicekosten sind natürlich, die man erstmal so als Investitionsvolumen sieht. Aber bei dem Resinverbrauch, wenn wir jetzt nur Material betrachten, ist halt primär der Resinverbrauch und dann die Waschlösung, ne, die man mit in die Waagschale werfen muss. Und das kann man schon sehr fix und fertig kalkulieren. Auch das können wir mit euch dann Stück für Stück durchgehen, hochrechnen, was das für das oder das System dann bedeutet. Weil da gibt es halt auch manchmal etwas andere Interpretationen von dem einen oder anderen. Also da auch wieder, ne, kontaktiert uns einfach und dann gehen wir das gemeinsam mal durch, zeigen euch, wie ihr das auch selber für eure x100 verschiedenen Hilfsmittel mal durchrechnen könnt und so. Da seid ihr auf jeden Fall nicht allein gelassen. Aber stimmt, Eigenschaften ist ein richtiges Wort und auch wirklich eine richtige Begrifflichkeit, weil wir ja schon immer wieder so ein bisschen auch so dieses Hören, ja, das ist ja alles so teuer, okay, aber auch teuer ist quasi nur eine Eigenschaft, bezogen auf was, ne, was im Vergleich ist denn teuer da dran? Klar, Geld ist Geld. Ich sag mal, ein Döner hier in Berlin kostet langsam auch irgendwie 7 €. Und wo ich früher noch Döner gegessen habe, wo ich noch jünger war, da hat ein Döner irgendwie 2,50 gekostet.
4 € oder so.
Ja, 2,50, ich weiß noch, 2,50, wo ich an der Uni war. Also das ist schon anders. Und da kann man schon sagen, ist teuer. Aber wenn man halt woanders eben sich andere Sachen holt, immer in Bezug auf was, das ist denn teuer. Ja genau.
Das stimmt. Ja, wahrscheinlich in Bezug auf einen FDM-Drucker, der einen dreistelligen Betrag gekostet hat, den man selber in der Firma hat, womit man so ein bisschen ausprobiert oder Zweckformen druckt, die man dann noch mit Gips ausgießt, um darauf dann traditionell die Orthesen dann herzustellen. Ja. Klar ist das in Bezug auf einen FDM-Drucker teuer. Mhm. Aber es kommt ja auch darauf an, das, was ich so oft schon im Podcast gesagt habe oder in den persönlichen Gesprächen, dass, wie wir in eine Beratung für einen Patienten gehen, was ist das Therapieziel? Ja, das ist ja die erste Frage, die wir uns stellen. Und so ist es ja bei der Anschaffung vom Drucker auch. Was möchte ich denn überhaupt mit dem Drucker erreichen? Und wenn mein Ziel ist, ich möchte abgabefertige Orthesen drucken, ich habe aber überwiegend größere Orthesen, weil die Konstruktion bei mir im Haus einfach so ist, dass ich keine zweischaligen Orthesen habe, beziehungsweise getrenntes Fußteil, getrenntes Wadenteil, sondern weil ich die immer en bloc drucke und weil ich keine hohe Stückzahl habe, ja, dann sollte es noch kein SLS-Drucker sein, weil es vom Bauraum auch nicht hineinpasst, dann ist halt meine Empfehlung, dann einen großen Harzdrucker sich anzuschaffen.
Ja, sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. So, und jetzt wollen wir mal ein bisschen...
Du hattest das aber gerade noch ganz kurz gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber dann bist du auch weitergegangen, was natürlich oder was auch ganz oft Fragen sind, womit oder die ich gestellt bekomme bei einem Harzdruck, die denken, Harz, das stinkt ja, ist giftig, was muss beachtet werden? Das würde ich vielleicht auch jetzt eben kurz zwischenschieben. Das stimmt natürlich, so die Geruchsbelästigung könnte sein. Es kommt immer drauf an, mit welchem Harz ich drucke. Und ich hatte ja in der ersten oder im ersten Teil der Podcast-Folge jetzt bezüglich Harzdruck ja auch schon gesagt gehabt, einmal aus meiner persönlichen Erfahrung, wo ich den Drucker samt offenen Harztank ein paar Tage bei mir im Wohnzimmer stehen hatte, dass ich wirklich nichts gerochen habe. Und ein Kundenfeedback habe ich halt bekommen, wo während des eigentlichen Druckens, wo ja ein bisschen Wärme entsteht, dass dort etwas Duft wahrgenommen wurde. Das dazu nochmal als Wiederholung. Und was zur Entsorgung möchte ich auch kurz sagen, weil da auch ganz viele Fragezeichen sind. Das können wir von Druckerfachmann euch gar nicht so pauschal beantworten. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie die, wie heißt das, die Entsorgungsverordnung bei euch in der Stadt ist. Ja, was schreibt die Stadt vor, wie ein entsprechendes Produkt entsorgt werden muss?
Genau.
Also da könnt ihr dann auch gerne bei Formlabs dann auf die Homepage gehen, euch dann ein bisschen durchklicken, um die genauen Begrifflichkeiten dann von den Harzen herauszufinden. Und wenn ihr auf Nummer sicher gehen möchtet, setzt euch mit der Stadt oder mit dem Versorgungsbetrieb in Verbindung und die sagen euch dann genau, was wirklich zu beachten ist.
Genau, also da auch das Thema Datenblätter zum Beispiel zu den Resinen können wir euch dann auch bereitstellen. Und dann geht man damit zu seinem Versorger und sagt halt von wegen, hier, so lieber Versorger, wir planen jetzt das und das und das an Material zum Beispiel bei uns zu verarbeiten. Und je mehr man natürlich druckt, desto weniger Restresin hat man natürlich, das muss man auch sagen. Es ist halt so, dass natürlich irgendwann so eine kleine Prozentzahl des Resins halt trotzdem irgendwo entsorgt werden muss. Und hier an der Stelle halt einfach mal mit den Entsorger sprechen und nachfragen von wegen, hier ist das Sicherheitsdatenblatt dafür, unter welcher Klassifizierung läuft das Ganze. Aber dadurch, dass ja eh im Regelfall viel von dem Resin ja sowieso verarbeitet wird, also in Produkte dann entsprechend gehärtet wird, ist es auch wenig an Material, was denn wirklich entsorgt werden müsste. Ja. Und das ist halt wirklich immer regional unterschiedlich, muss man ganz ehrlich sagen. Genau.
Genau.
Gibt es denn sonst noch technische Daten zu dem Gerät, die nochmal spannend wären?
Ja, also ist da vielleicht auch spannend. Also es ist kein Drehstrom erforderlich. 230 Volt reicht aus. Sollte eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 18 und 28 Grad haben. Das ist so der Arbeitsbereich, sowohl von der Hardware als auch von den Harzen. Ja, eine Luftfeuchtigkeit, es sollte auch nicht zu hoch sein. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf tatsächlich, aber ich glaube, kleiner als 60%. Das ist jetzt so grob dazu zu sagen.
Ja klar, ist einfach normale Arbeitstemperatur, muss man sagen, was in der Werkstatt ist. Und man sollte generell bei jedem Drucksystem ja darauf achten, dass man halt quasi nicht Temperaturschwankungen zum Beispiel hat, morgens 15 Grad und abends dann auf einmal 40 Grad oder andersrum. Also das sollte man eh nicht, weil dann kriegt man meistens nur sehr schlechte Bauteile aus dem Drucksystem raus. Genau. Nee, aber ich glaube, dann hat man einen ganz guten Überblick erstmal, dass der Zuhörer bekommen hat. Vom Platzbedarf her, wie gesagt, man braucht jetzt nicht eine riesige Halle, die man da entsprechend benötigt. Es sind drei Komponenten primär. Mit dem Thema Sicherheitsschrank, Gefahrensicherheitsschrank zum Beispiel, hatten wir in der ersten Folge auch schon gesagt, wäre halt, wenn dann nur das Isopropanol, wo es ja auch eine alternative Waschlösung zum Beispiel gibt für verschiedenste Resine. Und beim Bereich Resine würde ich jetzt auch einfach mal an dich geben, Dennis, weil es gibt ja, ich sag mal, ein, zwei Standardresine, wo wir gemerkt hatten in den letzten Jahren, das ist eigentlich so das Mittel der Wahl für Versorgungsvariante A, B oder C. Und vielleicht kannst du ja da mal ein bisschen ausholen und die Zuhörer noch mal ein bisschen einfach informieren darüber.
Ja, gerne. Ja, was wir wirklich festgestellt haben in der letzten Zeit ist, dass sich halt ein Resin bei uns in der OT-Branche durchgesetzt hat. Das, was wir ja auch an den Verkaufszahlen sehen, und das ist das TAF 1500 und seit kurzem halt das TAF 1500 V2. Das ist nochmal quasi ein Update oder ein Upgrade zu dem vorherigen TAF 1500. Und das ist wirklich so das Harz, um feste Lagerungsorthesen abzugeben. Ja, gerade im Kinderbereich untere Extremität, aber auch dann natürlich obere Extremität. Und meine ehrliche Einschätzung ist, wenn es dann an Tagversorgungen geht, wo ich ganz einfach nochmal höhere mechanische Belastungen drauf habe und vor allen Dingen vielleicht bei Kindern mit einem höheren Aktivitätsgrad, wäre ich erstmal ein bisschen zurückhaltender und würde intern noch mal ein paar mehr Tests machen, auch was die Konstruktion angeht, was das Orthesendesign angeht. Aber auch da gibt's wahrscheinlich Möglichkeiten, auch an ein nicht so aktives Kind eine Tagversorgung aus dem Harzdrucker abgeben zu können. Mhm. Ja, aber das, was ich von unseren Kunden mitbekomme, ist, dass sie das überwiegend als Nachtversorgung drucken.
Ja, und das TAF 1500 merken wir wirklich, das ist eigentlich so das Butterbrot-Resin, was man nutzen kann. Findet ihr auch bei uns im Online-Shop, druckerfachmann.de/shop. Da gibt es ja auch die ganzen Resine, Pulver, auch die 3D-Drucksysteme. Also wer jetzt wirklich mal einfach ein bisschen stöbern will und sagen will, ach Mensch, das interessiert mich jetzt mal, ich gucke jetzt mal, was das jetzt aktuell, tagesaktuell zum Beispiel kosten würde, so eine Lösung, dann könnt ihr da entsprechend auch auf unsere Webseite gehen, druckerfachmann.de/shop, und da findet ihr dann verschiedene Kategorien. Es gibt sogar eine Kategorie für den Orthopädiebereich, muss man sagen, wo wir Artikel, Produkte, Lösungen und auch Workshops zum Beispiel entsprechend kuvertiert haben auf der Seite. Also guckt euch das gerne einfach mal an. Aber vielleicht, Dennis, hast du noch mal ein paar Daten, Zahlen, Daten, Fakten zu den Eigenschaften von dem TAF 1500 oder V2. Das wäre auch mal, würde mich auf jeden Fall noch mal ganz würde ich mal interessieren.
Aber ich würde trotzdem gerne noch mal kurz einen Schritt zurück, weil du jetzt ja gerade einen kleinen Werbeblock für uns gemacht hast.
Ja, sorry.
Die Frage stellt sich vielleicht, warum hat sich gerade das TAF 1500 oder TAF 1500 V2 durchgesetzt? Und bevor ich jetzt gleich ein bisschen mehr in die mechanische Tiefe reingehe, vorweg ganz grob, also der große Vorteil, jetzt wirklich Vorteil, ist, dass das Material, wenn es gedruckt ist, thermoplastisch verformbar ist, so wie wir das halt von PE oder PP kennen, was ja auch eine wichtige Eigenschaft sein sollte. Und der zweite große Vorteil ist, dass das TAF 1500 und auch das V2 von Formlabs für Hautkontakt zertifiziert wurde, was ja auch für uns in der OT-Branche wichtig ist, weil ja oftmals die Sachen dann auch auf der Haut getragen werden. Und ich glaube, das ist so eine Kombination, bevor ich jetzt ein bisschen tiefer in die mechanischen Eigenschaften reingehe, weshalb sich das TAF 1500 auch wirklich schon durchgesetzt hat bei uns in der OT.
Ja, sind zwei sehr, sehr wichtige Faktoren. Und ja, ich habe einen kurzen Werbeblock natürlich gemacht. Ne, ist halt einfach wichtig. Ne, ich sag mal, es ist ja kostenfreies Podcast-Format hier. Die Leute ja einfach auch wissen, wo finden sie denn auch die entsprechenden Stellen. Weil ganz häufig ist es so, oh, wir wussten gar nicht, dass es das so gibt. Ne? Das ist ja ganz einfaches. Aber ja, Thema auch mit den Materialien, auch nochmal, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, eben dieses, es ist dafür zugelassen, dass man das halt am Körper tragen darf. Ne? Das ist halt eben ein wichtiger Punkt. Wenn ihr natürlich andere Resinen nimmt, andere Materialien nimmt, kann es sein, dass das auch funktioniert. Lasst euch dann auf jeden Fall auch die Datenblätter geben und die Zertifikate dafür geben. Wie gesagt, wir bieten nur Lösungen an, die auch erprobt sind für die OT-Werkstatt. Ne, wenn es nicht dafür erprobt ist, dann würden wir das auch nicht empfehlen. Punkt. Und das macht einfach mal den Unterschied. Nur weil irgendwie ein neues Material jetzt gerade gelauncht, veröffentlicht worden ist oder nicht, werden wir das halt nicht, sage ich mal, so die Kuh durchs Dorf treiben oder so. Und Dennis, ich weiß, vor einem knappen Jahr war das, glaube ich, wo das veröffentlicht worden ist, da hast du auch gesagt, wir gucken jetzt mal erstmal, bis du ein paar Teile hast und ob die Daten alle passen und so weiter, bevor wir das halt aktiv ansprechen. Oder auch mit dem Silikon. Es gibt ja auch ein Silikon zum Beispiel, was verarbeitet werden kann, was wir aber jetzt für den Orthopädie-Einsatz nicht empfehlen würden, mit den Lösungen, die wir jetzt aktuell so gesehen haben. Da gibt es dann wieder andere Optionen, würde den Rahmen jetzt aber sprengen, brauchen wir jetzt nicht thematisieren, genau.
Ja.
Genau.
Ja, und deshalb konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf das TAF 1500 V2 vor allen Dingen. Und ja, wie gerade schon angeteasert, habe ich mich da ein bisschen vorbereitet, was die mechanischen Eigenschaften bzw. die Kennzahlen dazu angeht. Und obwohl das vielleicht ein schwieriger Vergleich ist und man das in der Regel vielleicht auch nicht macht, möchte ich das TAF 1500 V2 aber mit dem PA12 aus dem SLS-Drucksystem vergleichen, weil ich mir denke, dass fast alle von uns schon mal PA12-Bauteile in der Hand gehalten haben, sei es eine DAFO, eine AFO oder sonstige Hilfsmittel. Und aus dem Grund mache ich jetzt ausnahmsweise mal einen Vergleich zu einer anderen Drucktechnologie und dann noch von den Materialeigenschaften eigentlich auch anders, aber nur mit dem Hintergrund, weil man das vielleicht schon mal in der Hand gehabt hatte.
Finde ich gut. Ja, nee, ist auf jeden Fall eine
gute Sache. Und da sieht es so aus bei dem TAF 1500, wenn es jetzt um die Zugfestigkeit oder um das Zugmodul geht, kommt es natürlich nicht ganz an das PA12 dran. Wir haben jetzt hier, also die Daten sind auch alle bei Formlabs frei einsehbar. Da hatte ich das jetzt auch herausgesucht, dass Nylon 12 hat jetzt einen Wert von 50 Megapascal Cal, das TAF 1500 von 34. Und beim Zugmodul sieht es so aus, dass Nylon 12 hat 1,9 Gigapascal und das TAF 1500 von 1,46. Also ist es nicht ganz so weit weg. Und dafür, dass es dann in Anführungsstrichen nur aus dem Harzdrucker kommt, hat es da schon mal, finde ich, gute mechanische Eigenschaften. Bei der Biegebruchfestigkeit, das bedeutet ja, wie viel Biegespannung ich aufbringen kann, bis es bricht, hat das Nylon 12 66 Megapascal und das TAF 1500 41. Das gleiche ungefähr vom Abstand her zeigt sich beim Biegemodul, was ja die Steifigkeit beim Biegen besagt. Da ist Nylon 12 bei 1,6 Gigapascal und das TAF 1500 bei fast 1,4. Was ich aber persönlich ganz interessant finde, das ist die Schlagzähigkeit. Da hat Nylon 12 32 Joule und das TAF 1500 42. Ja, also das bedeutet, dass technisch gesehen das TAF 1500 etwas zäher ist als das PA12. Aber jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu dem ganz großen Vorteil jetzt für uns in der OT-Branche und auch, ich glaube, eine der Haupterklärungen, warum sich das TAF 1500 V2 so durchgesetzt hat. Und zwar ist das der höhere Wert bei der Bruchdehnung, wo Nylon 12, also PA12, einen Wert von 11% aufweist, hat TAF 1500 V2 155%. Bedeutet, ganz vereinfacht gesprochen, wie stark kann ein Material gedehnt werden, bevor es reißt? Man kann sich das vielleicht bei einer DAFO vorstellen. Ich habe ein und dasselbe Modell, ein und dieselbe Wandstärke. Ich drucke die in PA12 und einmal in TAF 1500 V2. Und wenn ich die PA12 DAFO vorne aufmachen möchte, weil ich sie jetzt auf den Fuß draufziehen will, dann wird die mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr schnell brechen, wohingegen das TAF 1500 V2 dort schon biegsamer ist und ich das halt entsprechend weit aufdehnen kann und dann auf den Fuß dann draufziehen kann. Und ich finde, das ist so der Hauptpunkt, warum sich das durchgesetzt hat, gepaart mit den anderen Eigenschaften, ist schon für Hautkontakt zertifiziert und ist thermoplastisch verformbar.
Also das klingt auf jeden Fall erstmal aus meiner Warte her nach sehr guten Eigenschaften. Und für die, die jetzt immer noch zuhören, das waren viele technische Daten und es gibt, das habe ich glaube ich in der letzten Folge auch schon gesagt gehabt, knapp 40 oder 40 verschiedene Resine auf den Systemen, die zugelassen sind, die zertifiziert sind für das System, dass die grundsätzlich funktionieren. Und man muss halt natürlich dann schauen für andere Beispiele, also ich sag mal, es gibt ja noch x andere Anwendungsbeispiele, wo man dann halt ein anderes Resin nutzen könnte, dass man dann halt schaut, welche Eigenschaften braucht man denn. Und auch hier, wie gesagt, können wir nochmal die Kollegen bei uns, wir haben noch zwei Solution Managers bei uns, die technisch dann nochmal mehr in die Tiefe gehen, könnt es mit euch auch nochmal entsprechend prüfen, schauen. Aber das Thema mit dem TAF 1500 oder V2 ist halt wirklich das, wo wir gemerkt hatten, das passt extremst gut eben für die Orthopädie-Branche. Wir haben sehr, sehr viele Versorgungsarten, die damit halt hergestellt werden können im Resin-Bereich. Genau. Dennis, hast du noch andere technische Daten oder Fakten?
Ja, ich würde noch mal ein relativ aktuelles Beispiel ganz einfach nehmen. Gerne. Wir hatten ja auch einen Stand auf der OST-Messe in Köln Ende Oktober. Und da hatten wir ja auch eine Orthese ausgestellt gehabt, die aus zwei Teilen besteht. Das war eine Fußorthese, einmal ein flexibler Innenschuh und darüber dann aus dem normalen TAF 1500 eine entsprechende Versteifungskonstruktion gedruckt. Und der flexible Innenschuh, und keiner konnte das glauben, die das in der Hand gehabt haben, der flexible Innenschuh kam tatsächlich auch aus dem Harzdrucker. Mhm. Das war nämlich das Flexible 80A. Also 80A steht dann für die Schorhärte. Wo ich auch positiv überrascht war, dass das so gut gelungen ist, weil er schon ein relativ großes Bauteil war. Und man sagt ja, je weicher das Harz ist, desto herausfordernder ist es natürlich, ein entsprechend großes oder hohes Bauteil zu drucken. Aber das ist wirklich sehr gut geworden. Und das hat mir dann nochmal gezeigt, wenn Unternehmen, Firmen bereit sind, auch mal ein bisschen herum zu experimentieren mit der ganzen Anzahl an Harzen, die es ja gibt, das, was du ja schon sagtest, dann kommt man auch zu Versorgungen, wo man vielleicht vorher gesagt hat, nee, das kann ja gar nicht funktionieren mit dem Harzdruck. Und da werd ich jetzt persönlich auch dranbleiben, mich mit dem Flexible 80A noch mal mehr beschäftigen, um da auch noch mal ein paar Testdruck zu machen, ob das dann auch eine gute Alternative ist, wenn man jetzt lediglich ein Harzdrucksystem hat, aber trotzdem zweischalige Orthesen bauen möchte, bedeutet dann mit einem flexiblen Innenschuh oder Handinnenteil, aber darüber dann noch eine festere Orthese drucken möchte. Also das werde ich für mich auch nochmal testen.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, weil wenn ja dann das Werkzeug im Unternehmen ist, in der Werkstatt ist, dann kommt man ja auch, wenn man Zugriff zu diesem Werkzeug hat, ich sage jetzt mal 3D-Drucker als Werkzeug, dann kommt man ja auf ganz neue Ideen. Also das sehen wir auch bei ganz, ganz vielen Kunden bei uns, wenn dann einmal das Gerät da ist oder die Lösung da ist, dann kommt der eine von der anderen Abteilung und sagt, oh, guck mal, ich habe hier noch ein Problem. Oder hier in der Situation könnten wir vielleicht das und das mal testen. Dann merken sie, wir drucken das Ganze mal, oh, das hat ja geklappt, das hat ja gehalten. Oder, oh, das hat ja gar nicht geklappt, das hat doch nicht gehalten. Ja, wir gucken nochmal, ob wir vielleicht designmäßig etwas ändern können. Also Wandstärken zum Beispiel aufdicken oder doch reduzieren an den ein oder anderen Bereichen. Na, da sind wir dann schon in Richtung Profi, ne, Profiliga dann angekommen. Mhm. Ne, davon reden wir jetzt hier zumindest auch in dem OT-Podcast ja noch gar nicht von, muss man ganz ehrlich sagen. Sonst geht ja erstmal primär darum, dass ihr grundsätzlich versteht, dass das machbar ist, dass es eine sinnvolle Ergänzung ist, wenn man halt eine digitale Werkbank bei sich etablieren möchte. Und einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert eben, was bei uns jetzt die letzten Jahre sehr, sehr gut angekommen ist, auch in dem Bereich. Also so ein bisschen sehr unterrepräsentiert, sage ich mal, der Resindruck, den wir jetzt hier auch mal auch in unserem Format häufiger die Bühne geben, um zu sagen, schaut euch das doch mal genauer an. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Dennis, hast du denn noch ein paar coole Insights oder ein paar Fakten oder irgendwas Spannendes, was für OT-Betriebe nochmal rund um den Resindruck spannend wären?
Ja, also was ich auch persönlich spannend finde, ist, dass es ja ein neues Harz gibt, das TAF 1000. Mhm. Ich selber habe das noch nicht in der Hand gehabt, deshalb kann ich da so aus meiner Erfahrung noch nicht wirklich was zu sagen, aber von den technischen Datenblättern klingt das auf jeden Fall so interessant, dass ich im Kopf mir schon ein paar Sachen überlegt habe, die ich da mal gerne testen möchte. Man kann sich das so vorstellen, es gibt ja auch noch ein TAF 2000 und ganz grob jetzt, bitte nicht alles auf die Goldwaage legen, aber je höher die Zahl, desto fester, desto steifer ist das Harz und man kann sich dann vorstellen, wenn TAF 1500 schon eine gute mechanische oder gute mechanische Eigenschaften für die OT hat, dann wird das TAF 1000 wahrscheinlich etwas flexibler sein, etwas weicher sein. Aber da probiere ich dann auch mal verschiedene Sachen aus und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch eine Daseinsberechtigung in der OT-Branche haben könnte.
Und da ist mir jetzt noch ein Punkt gekommen, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Und zwar dieses Thema Aufschieberitis, dass ja viele OT-Betriebe einfach dann sagen, ja, nee, ich warte jetzt mal auf das nächste große Ding. Und ehrlich gesagt, wird es nie das richtig große Ding geben. Das Wichtige ist erstmal, dass ihr jetzt schon mal anfangt. Bei den Resinen, warum kommt mir das gerade? Und zwar bei den Resinen merkt man das ganz stark. Ne? Klar, Formlabs hat jetzt eine neuartige Resindrucktechnologie veröffentlicht, da werden sie jetzt auch weiter werkeln und aber das verfeinern. Und das Verfeinern machen sie aktuell durch neue Materialien. Bedeutet, wenn du jetzt vor über einem Jahr gesagt hast, ich habe mir in Form 4 gekauft, dann hast du schon die Basistechnologie bei dir in-house und kannst aber jetzt schon seit fast 2 Jahren kannst du quasi auch die neuen Resine, die kommen, darauf verwenden. Und dadurch hast du halt schon einen Vorsprung. Ne? Sprich gerne auch nochmal mit anderen Experten, die 3D-Druck einsetzen, wann die denn gestartet sind. Also in der Branche, wirklich in der Branche. Ne? Da siehst du, hörst du überall immer die Zahl, ja, wir haben 2017, 2018 haben wir die ersten Sachen angefangen und so weiter. Und wo sie jetzt aktuell stehen, ne? Wir haben jetzt 2025 zum Stand der Aufnahme, jetzt gerade, wir sind im Dezember. Ne? 1. Dezember ist, nee, auf jeden Fall Dezember. Und was ist da alles passiert in der Zeit? Ne? Und jetzt sind wir aber mit stabilen Systemen, ganz viele stabile Systeme haben wir, wo halt das Material sich dann nochmal verbessert, gerade in dem Bereich her. Ja? Und dass man theoretisch nicht großartig warten muss auf die nächste Messe, auf das nächste 3D-Drucksystem und so weiter, sondern sie lieber auf Systeme schon mal setzen, damit ihr selber euer Personal entsprechend dorthin schult, dass ihr umsetzen könnt, dass ihr versteht, wie die Prozesse funktionieren, dass ihr damit dann auch, ich sag mal, wirtschaftlich aktiv sein könnt. Und das ist was, was mir jetzt gerade, was Dennis ja gerade so vorgestellt, gerade total in den Kopf reingebrannt wurde. Mhm. Ne? Einfach dieses Thema, so viele neue Materialien, die jetzt noch dazugekommen sind, die vorher halt auch nicht in der Art da waren. Und das halt nur, weil die Basistechnologie ordentlich stabil und richtig gut funktioniert. Das will ich nochmal ganz, ganz, ganz fett dort unterstreichen, dass das nochmal so ein bisschen ankommt. Ja.
Ja, und vor allen Dingen, selbst wenn es im Zeitraum X nochmal einen neuen Drucker geben würde, heißt das ja nicht, dass der Drucker, den man sich jetzt kauft, dann schlecht ist. Ja, also ist ja wie bei Autos auch so. Also die Autohersteller bringen ja auch alle paar Jahre ein aktuelles Modell auf den Markt, aber nur weil es ein aktuelles Modell gibt, heißt das ja nicht, dass mein vorhandenes Auto nicht mehr fährt.
Genau.
Ja. Also, und ja, so wie du schon sagtest, also von der Technologie her, das ist ja so ein etabliertes, gutes System. Und das ist ja auch ein Vorteil, dass die Hersteller sich auch Gedanken machen, was das Portfolio der Harzer angeht, jetzt in dem speziellen Fall. Und man muss ja keinen neuen Drucker kaufen, nur weil man sich oder nur weil man nochmal ein zweites, drittes, viertes Harz verdrucken möchte, ja. Man braucht dann nur einen zusätzlichen Harztank und tauscht dann immer nur den Harztank aus und die entsprechende Harzkartusche.
Genau.
Und das ist ja auch der große Vorteil.
Richtig. Und da hat man halt, wenn man sich für so einen Harzdrucker dann entscheidet, dann hat man halt Flexibilität. Man kauft sich sozusagen, man investiert quasi in Flexibilität. Man investiert auch in, ich sag mal, so ein bisschen, ja, so eine Testphase, dass man auch mal was experimentieren kann. Ne? So, man investiert in Experimentierfreudigkeit für das Unternehmen. Weil man kann 2, 3, 4, 5 Versorgungen kann man dann einmal mit dem einen Material drucken und dann kann man sagen, ah komm, morgen haben wir noch nichts irgendwie, was wir auf das Gerät beschicken. Dann nehmen wir vielleicht mal ein anderes Material und testen das auch einfach mal aus. Wie verhält sich das da? Oder irgendwie einen Sonderbereich. Richtig, von der Versorgung, ja. Ja, dass man irgendwie eine neue Klemme, eine Spannvorrichtung, wie auch immer, irgendetwas, ne, was irgendwie auch neues Konzept sein kann für eine Versorgung, dass man die einfach mal testet und das dann auch gerne mal mit 1, 2 anderen Materialien her. Und das geht halt mit diesem System mit sehr guten Materialeigenschaften eben auch sehr einfach und ist halt wirklich bedienerfreundlich. Also steht im Endeffekt dem Filamentbereich nur wenig aus, ne, muss man mal sagen.
Ja, und zumal, wenn ich dann einen Harzdrucker habe, einen sehr guten Harzdrucker, dann kann ich, so wie du sagtest, sowohl experimentieren, aber ich kann auch sofort produzieren. Ich kann sofort qualitativ hochwertige, abgabefertige Hilfsmittel drucken.
Ja,
ja, und brauche nicht noch 1, 2, 3 andere FDM-Drucker, die dann vielleicht auch jeweils andere Eigenschaften haben. Das kann ich alles mit einem 3D-Drucksystem abbilden. Und es hilft ja auch nichts, wenn ich jetzt sage, ja, wir wollen erstmal mit dem FDM-Drucker so ein paar Versorgungen testen, Prototyping, dann ist es ja ganz schwer, wenn ich da Erfahrung habe, was das Prototyping angeht, sich dann einen Harzdrucker zu holen, weil den Transfer, den kann man ja nicht 1:1 machen, weil das ein ganz anderes Drucksystem ist und ich habe ja auch ganz andere Materialeigenschaften. Mhm. Deshalb macht es vor allen Dingen für die Betriebe Sinn, die noch keinen FDM-Drucker haben, aber sowohl Erfahrung aufbauen möchten, ein bisschen experimentieren möchten, aber auch schon die Option haben oder die Option haben möchten, abgabefertige Hilfsmittel zu drucken, dann macht es am meisten Sinn, sich jetzt ein Harzdrucksystem zu holen und nicht erst 1, 2, 3 FDM-Drucker zu holen,
Ja. Wo
ich ja die Tür mir selber zuschließe, hochwertige, abgabefertige Hilfsmittel zu drucken.
Genau, also man kann da auch, wir könnten da auch nochmal eine separate Folge, glaube ich, auch nochmal machen zum Bereich auf Filament, wofür Filamentsysteme wirklich gut sind, ne? Und wo man aber doch sieht, da sind die Limitierungen mit drin. Was definitiv ein Vorteil beim Filament ist, das ist nicht von der Hand zu weisen, du kriegst für wenig Geld viel Bauraumgröße. Das muss man einfach mal sagen. Naja, du hast halt sehr schnell einen großen Bauraum, den du halt mit, ich sag mal, auch günstigem Filament theoretisch sogar auch beschicken kannst. Und alles andere würde ich mal auf ein separates Thema einfach mal rüberschieben. Aber es ist schon nochmal wichtig, wirklich zu verstehen, da gibt es noch nicht nur das eine, sondern es gibt halt eben andere Ausprägungen dafür. Und wir empfehlen auf jeden Fall, guckt euch den Resindruck an. Hier nochmal, guckt euch den gerne bei uns an. Ne, wir sind ja in Berlin, in Adlershof. Das ist 5 Minuten weg vom BER, vom Flughafen. Da haben wir unseren Showroom. Müsst ihr einmal nur einen Termin mit uns machen. Oder ihr kommt zu einem Workshop bei uns vorbei. Wir werden jetzt gerade auch im kommenden Jahr, werden wir auch nochmal den ein oder anderen Workshop dann durchführen und planen. Und da könnt ihr auch gerne, seid ihr herzlich zu eingeladen, vorbeizukommen, einfach mal 1 oder 2 Tage euch das Ganze mal anzugucken. Was sind denn da die Unterschiede? Bis wohin kommt man denn? Und so weiter und so weiter. Einfach mit den Experten zusammensetzen, um euch das anzuschauen. Wir werden auch Richtung Januar, haben wir sogar auch nochmal einen Workshop bei uns in Berlin schon in Planung. Da werden wir vielleicht auch nochmal eine kurze Sonderfolge dann nochmal machen mit den Kernpunkten her. Wir sind jetzt gerade dabei, das aufzubereiten. Und aber schaut gerne bei uns auch auf die Webseite drauf oder auch im Online-Shop oder so. Genau. Dennis, hast du noch etwas mit ein bisschen Blick auf die Zeit von wegen? Wir haben die Folge wirklich, glaube ich, sind sehr in die Tiefe gegangen, was ich sehr gut finde. Ich hoffe, dass die Zuhörer jetzt auch noch dabei sind. Aber hast du noch irgendeine Sache, wo du sagst, die wäre nochmal abschließend wichtig, was wir den Teilnehmern oder den Zuhörern nochmal mitgeben sollten?
Also ich glaube jetzt nicht. Abschließend würde ich ganz grob nur zusammenfassen, nochmal bezüglich TAF 1500 V2, dass es eine hohe Dehnung hat, hat eine gute Zähigkeit, eine ordentliche Steifigkeit und das ist für uns in der OT schon sehr gut geeignet für Lagerungsorthesen, sowohl obere Extremität als auch für untere Extremität.
Ja, das hast du doch sehr gut zusammengefasst.
Hinzu kommt der Vorteil der Zertifizierung für Hautkontakt und natürlich thermoplastisch verformbar.
Ja, perfekt. Genau, ich glaube, das fasst es nochmal extrem gut zusammen, dass man da halt wirklich schon mit dem einen Material auf dem System gut starten kann und man aber trotzdem noch 40 andere verschiedenste Materialien hat, oder lass uns 42 sein, wie auch immer. Also wirklich noch eine hohe Bandbreite von anderen Materialien, allein auf diesem einen System, die wirklich sehr, sehr, sehr performant sind, von fest bis flexibel, ist wirklich alles dabei. Sogar flammresistent gibt es im Endeffekt, ihr könnt sogar Keramik drucken etc. pp. Also ganz, ganz viele Sachen. Hier nochmal der letzte Aufruf. Wenn ihr mehr wissen wollt, 3D-Druckerfachmann.de, schreibt uns eine E-Mail, dann gucken wir das gemeinsam an. Dann können wir das Ganze mal so ein bisschen auf der gedanklichen Landkarte ein bisschen sortieren. Ja, wo seid ihr gerade? Wo wollt ihr hin? Was ist denn richtig gut für die Reise? Ne, so wie beim Navigationssystem, ne, dass wir sozusagen das Navi für euch sind. Und ihr sagt, da soll es hingehen und wir unterstützen euch dabei. Ne, nur tanken müsst ihr zwischendurch selber, sage ich jetzt mal. Dann würde ich sagen, Dennis, danke, dass du heute dabei warst, dass wir diese zwei Teile mal hier produzieren konnten. Ich hoffe, dass euch als Zuhörer das auch gefallen hat. Und wenn das der Fall ist, bitte nochmal ein Abo dalassen. Na, das freut uns auf jeden Fall. Kommentar, auch wenn ihr eine ganz andere Meinung habt, bitte kontaktiert uns. Ja, kontaktiert uns, sagt uns, findet ihr es gut, findet das schlecht, was findet ihr gut, was findet ihr schlecht. Na, wir sind offen, stehen wir für den Dialog bereit. Und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder zuhörst. Und ganz wichtig, komm bitte in die Umsetzung. Schreib uns an 3d@druckerfachmann.de, um einen Termin zu machen. Da hast du schon den ersten Schritt auf jeden Fall geschafft. In diesem Sinne, ich wünsche euch was.
Das war's für heute in der OT3D-Werkstatt. Ich hoffe, du konntest heute einige spannende Einblicke mitnehmen und fühlst dich motiviert, die Digitalisierung in deiner Werkstatt voranzutreiben. Dieser Podcast wird bereitgestellt von druckerfachmann.de.